Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Thomas Lied zu Ihnen und sein Thema lautet: Wie kann ich gerettet werden? Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ja, liebe Geschwister, auch ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich grüßen und willkommen heißen zu diesem Gottesdienst heute Morgen im Namen Jesu Christi. Ja, das Thema, wir haben es gehört, wie kann ich gerettet werden? Und wir schauen uns dabei drei Patriarchen an, so als Aufhänger, als Beispiel. Und zwar zum einen Abraham, dann Isaak, und schließlich noch Jakob. Und wenn wir das dann alles zusammenfassen, so wie in der Mathematik, bei einer mathematischen Gleichung, dann können wir sagen, ja, Abraham plus Isaak plus Jakob gleich, ja, wir brauchen ja auch ein Ergebnis, gleich Christus. Jesus Christus. Und somit gehen wir das Thema wie folgt an. Punkt 1. Abraham gleich Rettung durch Glauben. Zweitens Isaak gleich Rettung durch ein Opfer. Punkt 3 Jakob gleich Rettung für Sünder. Und dann werden wir das zusammenfassen unter Punkt 4 und der Überschrift Rettung für glaubende Sünder durch ein stellvertretendes Opfer. Punkt 1. Abraham gleich Rettung durch Glauben. Und das, ich nehme es vorweg, bevor Sie ganz unruhig werden, das wird mit Abstand der längste Punkt werden. Also wenn ich nach einer halben Stunde noch nicht fertig bin und Sie sagen, Mensch, da kommen noch drei Punkte, keine Sorge, die letzten Punkte werden entsprechend wesentlich kürzer. Also erstens, Abraham gleich Rettung durch Glauben. Und wir schlagen auf den Hebräerbrief, Kapitel 11. Und da können Sie im Prinzip dann immer auch verweilen. Wir werden zwar auch andere Bibelstellen immer wieder zitieren, aber Hebräer 11, das ist so das Hauptthema. Hebräer 11, und ich lese die Verse 8 und 9. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Nun, zum einen, wir haben hier gelesen in Vers 8, Abraham, er zog aus, ohne zu wissen. Ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Glauben ohne zu wissen. Fällt uns dabei etwas auf? Sie kennen sicherlich auch so diesen Spruch, der so salopp dahergesagt wird. Ja, Glauben heißt nicht wissen. Und oftmals gebraucht man diesen Satz, um zu demonstrieren, ja, man kann ja gar nicht wissen, ob es einen Gott gibt. Du kannst daran glauben, ja. Aber man kann es doch nicht wissen. Oder man kann ja gar nicht wissen, ob man wirklich erlöst wird, ob du wirklich in den Himmel kommst. Du kannst es glauben, aber nicht wirklich wissen. Glauben heißt nicht wissen. Oder irgendetwas anderes in dieser Art wird damit ausgesagt. Dieser Spruch ist letztlich eine Verhöhnung. Eine Verhöhnung des Glaubens an Gott. Und darüber hinaus natürlich noch viel mehr eine Verhöhnung an unsere Heilsgewissheit. Die Heilsgewissheit, die wir ja anhand der Schrift haben dürfen. Denn so heißt es ja in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Also durch unseren Glauben, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt, durch unseren Glauben dürfen wir wissen. Das ist Heilsgewissheit. Oder denken wir an das Bekenntnis von Paulus, der ausrufen durfte, ja, ich weiß, an wen ich glaube. Er hat nicht gesagt, ich glaube, dass ich was weiß. Nein, er hat gesagt, ich weiß, an wen ich glaube. Diesen Spruch, glauben heißt nicht wissen, kann man demzufolge auch umdeuten, nämlich positiv. Stattdessen könnten wir sagen, ja, wissen durch Glauben, beziehungsweise durch den Glauben gelangen wir zum Wissen, durch unseren Glauben gelangen wir zur Gewissheit. Und so gibt uns gerade auch der Hebräerbrief hier in Kapitel 11 in Vers 1 eine Definition darüber, was überhaupt der Glaube ist. Wenn es dort dann unter anderem ja lautet, es ist aber der Glaube, und dann geht es weiter, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Eine Überzeugung von Tatsachen, von Fakten, auch wenn man sie nicht sieht. Ja, letztlich ist es sogar so, dass der Glaubende mehr weiß als der Unglaubende. Die kommen mit ihren schlauen Sprüchen, aber was weiß denn der Mensch wirklich, der nicht glaubt? Er weiß nichts. Er weiß nichts über die Vergangenheit, er weiß nichts über die Gegenwart und er weiß erst recht nichts über die Zukunft. Wir aber, die wir glauben, wir wissen. Wir wissen Bescheid über die Schöpfung. Wir wissen Bescheid über das Leben in diesem Hier und Jetzt. Und wir wissen auch Bescheid über die Zukunft, über das ewige Leben. Wer glaubt, der weiß viel, viel mehr als der Ungläubige. In diesem Zusammenhang, wenn es um den Glauben geht, möchte ich Sie sowieso ermutigen, lesen Sie einmal das ganze Kapitel 11 des Hebräerbriefes. Und wenn Sie schon einmal dabei sind, dann ziehen Sie das auch durch und lesen Sie den kompletten Hebräerbrief. Kommen wir zurück zu Abraham und seinem Glauben. Da heißt es im Römerbrief, Kapitel 4, Vers 13, denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Also auch hier wieder, der Glaube Abrahams wurde ihm zur Gerechtigkeit. Sein Glaube wurde ihm zum großen Segen. Und das ist das Prinzip der Rettung bis heute. Das Thema lautet ja, wie kann ich gerettet werden? Ja, eben nicht durch Werke, eben nicht durch das Gesetz, sondern nur aus Glaube. Und es würde jetzt zu lange dauern, alle Bibelstellen zu zitieren, die diese biblische Wahrheit veranschaulichen. Vielleicht nur mal als Einstieg zwei Verse. Zwei Verse aus Epheser Kapitel 2, die Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Die Gnade Gottes ist es. Unser Glaube ist es, der rettet, und nichts anderes. Und interessant ist jetzt im Übrigen in diesem Zusammenhang, dass ja die Gemeinde, und wohlgemerkt, ich rede von der Gemeinde, jetzt nirgends aufgefordert wird, das Gesetz zu halten. Das ist jetzt aber keineswegs ein Freibrief für Ungehorsam, ganz im Gegenteil. Gehorsam, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ohne Gehorsam, da können wir Gott nicht gefallen. Ohne Gehorsam können wir Gott nicht dienen. Ohne Gehorsam können wir unseren himmlischen Vater nicht verherrlichen. Ich meine, das sollte eigentlich schon unser logischer Menschenverstand uns sagen. Das ist doch wie in der Familie nicht anders. Wie kann ich als Kind meine Eltern ehren, loben, preisen, verherrlichen? Doch nicht, indem ich tue und lasse, was ich will. Indem ich meinen Eltern ungehorsam bin und immer wieder Nein sage und doch komm, lass mich doch in Ruhe. Ehre ich damit meine Eltern? Nein. Meinen Eltern bringe ich nur Ehrerbietung entgegen, wenn ich auch gehorsam bin. Aus Liebe heraus. Und so ist auch die Beziehung für uns Kinder Gottes zu unserem himmlischen Vater. Verherrlichen. Und das wollen wir doch alle tun. Das ist doch Sinn, Ziel und Zweck unseres Daseins überhaupt. Der Auftrag einer Gemeinde, der Auftrag eines jeden einzelnen Christen, unseren Vater im Himmel zu verherrlichen, ihn zu loben und ihm die Ehre zu geben. Und das können wir nur, wenn wir ihm auch gehorsam sind. Aber ich rede jetzt hier nicht über Gehorsam. Ich rede vom Halten des Gesetzes zur Erlangung ewigen Heils. Dahingehend, du musst dieses und das darfst du nicht und so weiter und so fort. Lehrt uns das die Bibel? Lehrt das die Bibel der Gemeinde? Nein. Und hier tut es Not, jetzt einen kleinen Exkurs einzuflechten, bevor wir mit den anderen Punkten weiterfahren. Wir müssen die Menschheit in drei Kategorien unterteilen. Und damit meine ich jetzt nicht ja die Deutschen, die Schweizer und den Rest der Welt. Nein, ich meine drei Kategorien dahingehend. Kategorie A, Israel. Kategorie B, die Heiden. Und Kategorie C, die Gemeinde. Nun, wer gehört zu Israel? Eigentlich recht einfach. All diejenigen, die jetzt von Jakob abstammen und seinen 12 Söhnen, man spricht dahingehend ja von den 12 Stämmen Israels, die gehören in diese Kategorie, die gehören zu Israel, wer da seine Abstammung nachweisen kann. Kategorie B, ja, wer sind denn nun die Heiden? Das ist noch einfacher. Nämlich all diejenigen, die nicht zu Israel gehören. Ganz einfach. Und somit bin auch ich von dieser Abstammung her in dem Sinne ein Heide. Ich gehöre nicht zu Israel. Egal, wo sie aufgewachsen sind, egal, wo sie wohnen, egal, welche Hautfarbe und egal, welcher Religion sie angehören. Sie sind ein Heide, wenn sie nicht zu Israel gehören. Und nun die Kategorie C. Wer schließlich gehört zur Gemeinde? Und zur Gemeinde gehören all diejenigen, die an Jesus Christus gläubig sind, dessen Schuld reingewaschen wurde durch das kostbare Blut Jesu Christi. Und wer dies ganz persönlich für sich in Anspruch genommen hat, wer Buße getan hat, wer eine Umkehr vollzogen hat, wer sich bekehrt hat hin zu Jesus, wer eine geistliche Wiedergeburt erlebt hat, wer durchgedrungen ist vom Tod zum Leben, der gehört zur Gemeinde. Und zwar völlig unabhängig davon, ob er jetzt aus dem Volk Israel stammt oder aus den Heidenvölkern. Das heißt, die Gemeinde, sie setzt sich zusammen aus Menschen sowohl aus der Kategorie A, Israel, wie auch aus Menschen der Kategorie B, aus den Heidenvölkern. Und jetzt geht es eben um das Gesetz und meiner kühnen Behauptung, dass die Gemeinde nirgends aufgefordert wird, dieses Gesetz zu halten. Zunächst einmal müssen wir sehen, ja wem, warum, wieso, weshalb wurde das Gesetz überhaupt gegeben. Und es würde jetzt viel zu lange dauern, würde ich da jetzt im Einzelnen darauf eingehen. Auch mein allseits geschätzter Bruder im Herrn, der Samuel Rindlisbacher, hat ja auch in seiner Bibelreihe Schritte durch die Bibel, ging er ja auch auf dieses Thema ein, als er Mose behandelt hat, das mosaische Gesetz und seine Bedeutung heute. Und das möchte ich jetzt nicht wiederholen, das würde den Rahmen sprengen. Von daher, von meiner Seite nur ganz kurz. Das Gesetz, es wurde Israel gegeben und nicht den Heiden, geschweige denn der Gemeinde, die ja sowieso zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht existiert hat. Aber selbst Israel, dem das Gesetz gegeben wurde, selbst Israel konnte durch dieses Gesetz nicht gerettet werden, sondern nur aus Glauben. Und wir haben es eben gelesen, ein Teil aus Hebräer Kapitel 11. Wie gesagt, lesen Sie das ganze Kapitel 11. Es verdeutlicht uns auch die Väter des alten Bundes. Abraham, und dann zieht es sich noch durch über Mose, Gideon, David, Samuel. Die werden alle erwähnt hier in Hebräer Kapitel 11. Und es heißt immer wieder, nur aus Glauben, aus Glauben, aus Glauben, aus Glauben und nicht durch das Gesetz. Lesen wir einmal Vers 6 aus Hebräer 11. Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Das Gesetz zu halten, war natürlich jetzt für Israel ein Gehorsamsschritt, ja selbstverständlich. Aber niemand hat es wirklich vollumfänglich halten können. Und würde das Prinzip jetzt lauten, halte das Gesetz und du wirst erlöst. Beziehungsweise wenn du das Gesetz, der Umkehrschluss, wenn du das Gesetz nicht hältst, dann gehst du verloren. Dann hätte ja niemand von diesen, auch von diesen Personen, die hier in Hebräer 11 aufgezählt werden, niemand jemals Rettung erfahren können. Da alle am Gesetz gescheitert sind. Letztlich offenbart uns das Gesetz, du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Aus dir selber heraus wirst du niemals das Angesicht Gottes sehen. Aus dir selber heraus wirst du niemals in die Herrlichkeit einziehen können. Und daran, an diesem Prinzip, hat sich bis heute nichts geändert. Und somit ist das Gesetz jetzt nicht ungültig. Das Gesetz hat nach wie vor eine ganz wichtige Funktion. Es verdeutlicht uns nämlich eben diese in dem Sinne Hoffnungslosigkeit, dass wir aus uns selber heraus eigentlich nichts zu unserer Rettung beitragen können. Dieses Gesetz und somit auch das Bundesvolk Israel, welchem das Gesetz gegeben wurde, es dient uns Heiden, es dient uns als Gemeinde, als Beispiel und als Mahnung zugleich. Die Gemeinde ist aber als solches vom Gesetz entbunden. Lesen Sie den Römerbrief, lesen Sie den Galaterbrief. Nirgends eine Stelle, wo wir zum Halten des Gesetzes aufgefordert werden. Gehorsam ja, verwechseln wir das nicht. Aber jetzt kommt's, ganz wichtig. Jetzt kommt's. Der Erlöser, der Mensch gewordene Gott, Jesus Christus, auf der einen Seite ganz Gott und auf der anderen Seite ganz Mensch. Er kam auf die Erde als Mensch und er kam als was? Denken wir an die drei Kategorien der Menschheit. Er kam als Israelit. Er kam als Jude. Und als solches wurde er auch aufgefordert vom Vater, das Gesetz zu halten. Denn Israel war das Gesetz gegeben und Jesus kam als Israelit. Und folglich stand er unter dem Gesetz. Und er hat es tatsächlich gehalten. Er war der Einzige, der überhaupt dazu fähig war. Galater Kapitel 4, die Verse 4 und 5. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Er kam als Israelit. Und wir jetzt, die wir gläubig sind an diesen gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus. Wir, also die Gemeinde, wir haben jetzt Teil an seinem Sieg, den er vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Und dort hat Jesus für uns das Gesetz gehalten. In Galater Kapitel 3, Vers 13 heißt es wie folgt: Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Dort am Kreuz von Golgatha hat Jesus den Tod besiegt. Dort am Kreuz hat er den Sold der Sünde für uns bezahlt, den Schuldschein zerrissen. Und dort am Kreuz hat er für uns das Gesetz erfüllt, weil wir es selber nicht erfüllen können. Wir können das Gesetz nicht halten. Wir können das Gesetz nicht erfüllen. Wir müssen davor kapitulieren. Aber wir können das Gesetz erfüllen lassen. Wir können es erfüllen lassen, wenn wir an den glauben, der es für uns erfüllt hat, am Kreuz von Golgatha, Jesus Christus. Und jetzt werden wir aufgefordert, natürlich gehorsam zu sein. Wir werden aufgefordert, ihn zu ehren, ihn zu verherrlichen. Wir werden aufgefordert, ein Leben zu führen in der Heiligung, ein Leben zu führen in der Nachfolge. Aber das alles hat nichts mit dem Gesetz zu tun, sondern mit Liebe und Glaube. Nicht aus einem Krampf heraus, sondern aus Liebe. Und dann geschieht es freiwillig. Wenn ich etwas aus Liebe tue, dann doch freiwillig. Wie gesagt, lesen Sie selber auch in der Bibel, das ist ganz wichtig, dass Sie natürlich selber prüfen, selber lesen und unterscheiden Sie genau zwischen Gesetzlichkeit und Gehorsam. Die Bibel sagt eindeutig, Gehorsam ist besser als alle Opfer. Und Opfer kann man in diesem Zusammenhang auch als das Gesetz sehen. Vielleicht in diesem Zusammenhang noch eine Stelle aus dem Römerbrief. Römer Kapitel 9. Die Verse 30 bis 32, auch ganz interessant. Römer 9, 30 bis 32. Was wollen wir nun sagen? Dass die Nationen, wohlgemerkt, die Nationen, Kategorie B, ja, die Heiden, dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, ihnen war das Gesetz nicht gegeben, sie strebten nicht nach Gerechtigkeit, trotzdem Gerechtigkeit erlangt haben. Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Und dann geht es weiter. Jetzt kommt nämlich Israel dran. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ihnen war das Gesetz gegeben, ist nicht zum Gesetz gelangt. Eigentlich paradox, ne? Die Nationen, die nicht der Gerechtigkeit nachstrebten, sie sind in diese Gerechtigkeit erlangt, aus Glauben. Israel, welches der Gerechtigkeit nachstrebte, sie haben es nicht erlangt. Ist doch paradox. Und jetzt gibt uns Paulus gleich die Antwort mit in Vers 32. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Genau das ist es. Und das ist das Dilemma Israels bis heute. Und das ist das Dilemma der ganzen Menschheit, das brauchen wir jetzt nicht nur auf Israel beschränken, bis heute. Alle Werke, alle Frömmigkeit, alles Religiöse zur Schaustellung nutzt dir gar nichts. Du kannst jeden Tag in der Bibel lesen, jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen. Jede christliche Freizeit besuchen. Du kannst dieses und jenes machen. Es nutzt dir nichts, wenn es nicht aus Glauben kommt, wenn nicht der Glaube da ist. Die Heiden, natürlich nur diejenigen, die dann zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus, sie haben die Gerechtigkeit erlangt, aber eben nicht aus dem Gesetz, sondern durch Glauben. Und Israel, von Ausnahmen einmal abgesehen, hat es trotz Gesetz nicht erlangt, weil es nicht aus Glauben kam. Und wir hatten eben in der Einleitung gelesen, in Hebräer Kapitel 12, wer ist der Anfänger und Vollender des Glaubens? Jesus Christus. Und da gebe ich Ihnen gleich eine weitere Hausaufgabe mit. Wenn Sie dann den Hebräerbrief dann durchgelesen haben, dann stürzen Sie sich auf den Römerbrief. Und dann haben Sie eine wunderbare Zusammenschau. So, ich hoffe, dass jetzt klar geworden ist, Rettung, erfolgt niemals durch das Halten des Gesetzes, niemals durch Religion und Frömmigkeit, niemals durch gute Werke und Selbsterlösung, sondern einzig und allein aus Glaube. Und dieser Glaube wiederum, dieser Glaube ist es, der uns in den Gehorsam führt und der uns in die Nachfolge treibt. Jakobus sagt nicht umsonst, der Glaube ohne Werke ist tot. Ja, ist ja auch logisch. Unser Glaube, der muss sich ja auch irgendwo zeigen, der muss sich auch irgendwie erweisen. Und das ist halt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ja, ich kann dir mitten ins Gesicht sagen, ich habe dich unheimlich gern und tritt dir gleichzeitig vor Schienbein. Und dem anderen, dem sage ich vielleicht gar nichts, dem gebe ich den Bruderkuss oder eine Umarmung. Ja, was wiegt denn schwerer? Was ist denn aussagekräftiger? Was ist denn glaubhafter? Das Gesagte oder das Getane? Umgekehrt aber sind unsere Werke ohne Glaube noch viel toter. Völlig nutzlos. Wie ein Kampf gegen Windmühlen oder wie Sandschaufeln in der Sahara. Völlig überflüssig. Bringt uns nicht einen Millimeter der Herrlichkeit näher. Und das Beispiel von Abraham sollte es uns verdeutlichen. Denken wir noch einmal an Römer Kapitel 4, Vers 13. Wir hatten es bereits gelesen. Sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit. Kommen wir damit zu Punkt 2, zu Isaak. Isaak gleich Rettung durch ein Opfer. Nun, was ist denn prägnant im Leben von Isaak? Wenn wir an Isaak denken, ja, woran müssen wir unweigerlich sofort denken? Ein ganz einschneidendes Erlebnis hatte Isaak bereits sehr früh in seinem Leben, als nämlich sein Vater Abraham gemäß den Anordnungen Gottes bereit war, seinen einzigen Sohn, den Erben seiner Verheißungen, Gott darzubringen als Opfer. Und im Übrigen handelte Abraham auch hier wieder aus Glauben, nur aus Glauben. Das Gesetz war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gegeben. Menschenopfer wurden verabscheut, ausdrücklich verboten. Sie waren Gott ein Greuel. Und doch war Abraham bereit, seinen Sohn zu opfern. Wieder allen Verheißungen, die er vorher bekommen hatte. Wieder entgegen jeglicher Logik. Allein aus Glauben. Lesen wir Hebräer 11, die Verse 17 bis 19. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Nun, Gott hat die Opferung Isaaks natürlich nicht wirklich gewollt. Er hat sie ja schließlich dann auch verhindert. Aber das Verhalten Abrahams und im Übrigen, wie ich meine, auch das von Isaak, der sich an keinster Weise zur Wehr setzte, zeugt doch von einem ungeheuren Gottvertrauen, von Gehorsam und von Glauben. Und wir erkennen auch hier auf jeden Fall wieder ein göttliches Prinzip im Hinblick zur Rettung. Und das ist ja das Thema heute. Zum einen, wie wir anhand Abrahams gesehen haben, die Rettung nur aus Glauben, welches auch hier wieder verdeutlicht wird. Und zum anderen schließlich die Rettung nur durch ein Opfer. Und zwar letztendlich durch ein stellvertretendes Opfer. Und der Hebräerbrief, er sagt uns ganz klar in Kapitel 9, Vers 22, dass eine Rettung nur durch Blutvergießen, also nur durch Opfer möglich ist. Hebräer 9, Vers 22, und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und wie viele, auch unsere Theologen heute, die können das einfach nicht begreifen. Die sagen, das ist doch viel zu schrecklich, dieser Jesus am Kreuz. Das kann man doch nicht glauben, dass Gott seinen einzigen Sohn derart schmachvoll dahingibt. Denken Sie an den Film, der da augenblicklich läuft. Das kann man doch nicht glauben, so was Schreckliches. Und so gibt es Theologen, die haben sogar gesagt, für mich musste Jesus nicht ans Kreuz. Falsch. Ohne Blutvergießen keine Vergebung. Ob wir das verstehen, ob wir das mögen, spielt überhaupt gar keine Rolle. Es ist so. Und somit, meine lieben Geschwister, am Kreuz vorbei, ja sogar am blutverschmierten Kreuz vorbei, gibt es keinen Weg zum Heil. Keine andere Möglichkeit. Und wir sehen dieses Prinzip, ohne Blutvergießen keine Vergebung. Wir sehen dieses Prinzip ja auch an diesem alttestamentlichen Opferdienst bis eben hin zu Jesus und sein stellvertretendes Opfer am Kreuz, der sich selbst erniedrigte, um unsere Schuld, ihre wie auch meine, um unsere Schuld stellvertretend für dich und mich am Kreuz zu sühnen. Und seit diesem Erlösungswerk von Golgatha, da sind nicht nur keine Opfer mehr notwendig, sondern jeder weitere Opferdienst ist sogar eine Beleidigung. Eine Beleidigung gegen das ein für allemal stattgefundene Opfer Jesu Christi. Und wer jetzt noch meint, irgendetwas selber darbringen zu müssen, noch irgendetwas opfern zu müssen, in welcher Art, in welcher Form auch immer, der tritt die Botschaft vom Kreuz mit Füßen. Wozu? Wozu ist denn Jesus diesen schweren, diesen schmachvollen, diesen leidgeplagten Weg ans Kreuz gegangen? Damit du meinst, selbst noch irgendetwas tun zu müssen? Nein. Gott macht keine halben Sachen. Sein Erlösungsweg, sein Heilsplan, der ist vollumfänglich erfüllt. Und was Gott beginnt, führt er auch zu Ende. Er macht keine halben Sachen. Und von daher, die Rettung, sie ist vollkommen. Und Jesus hat es selbst am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Ein für allemal. So sagt es uns der Hebräerbrief. Nimm es endlich zur Kenntnis. Du kannst Gott nichts Wohlgefälliges bringen, als nur noch dich selbst.
Dort auf Golgatha stand einst ein altraues Kreuz, stets ein Sinnbild von Leiden und Weh. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr, und in ihm ich das Gotteslamm seh. Schätzen werd ich das altraue Kreuz, bis ich Jesum erblick auf dem Trühauten Kreuz, dort fehlt es Mat, hilft den Wunder begonnen Mat. Von Gott Sohn liegt sein Thron, er drückt Mat, er den Hohn, Wunderfrucht, die das Kreuz vor uns bracht. Klemm mich darum an Golgothas Kreuz. Tot der Herr kommt en mit ihm het Lohn. Als die große
zu glauben. Zu glauben, ja, indem du Ja sagst zu Jesus. Ja zum Kreuz, ohne Wenn und Aber, ohne Kompromisse, ohne noch irgendetwas selbst bringen zu müssen. Nein, nur Jesus und Jesus ganz allein ist dein stellvertretendes Opfer für deine Schuld. Und die Bibel, sie sagt uns ganz klar, es gibt nur diesen einen Weg. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und dem Menschen. 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 5 und 6. Denn es ist nur ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Halten wir fest. Isaak verdeutlicht uns, Rettung ist nebst unserem Glauben nur möglich durch ein stellvertretendes Opfer. Und das gehört natürlich zusammen, nämlich letztlich der Glaube eben an dieses Opfer. Jesus am Kreuz von Golgatha, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das heißt auch in diesem Fall, keine Rettung durch Selbsterlösung, keine Rettung durch irgendwelche Gurus, keine Rettung durch irgendwelche andere Menschen, Rettung einzig und allein in und durch Jesus Christus. Und einen anderen Weg, wie gesagt, gibt es nicht, und da kann sich die ganze Welt auf den Kopf stellen, gibt es nicht. Kommen wir damit zum dritten Punkt. Jakob gleich Rettung für Sünder. Denn es ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn wir jetzt die ganze Zeit über Rettung sprechen und die Frage, ja, wie kann ich denn gerettet werden? Ja, dann müssen wir uns doch auch fragen, ja, wer muss denn überhaupt gerettet werden? Ja, wovor, wofür, warum, wieso, weshalb muss ich denn überhaupt gerettet werden? Nun, die Bibel, sie lehrt uns, ich verweise unter anderem auch wieder auf den Römerbrief, dass der Mensch seit dem Sündenfall keine Verbindung mehr zu Gott hat und somit verloren ist. Sein eigentliches Ziel, nämlich die Gemeinschaft mit Gott, hat der Mensch verfehlt. Und das ist es auch, was unsere Bibelübersetzungen Sünde nennen oder mit Sünde eben wiedergeben. Zielverfehlung. Oder wie es in Johannes Kapitel 16, Vers 9 heißt, Johannes 16, Vers 9, da heißt es zum Beispiel, dass ja allein der Unglaube bereits Sünde ist. Wenn Ihnen also mal jemand sagt, ja, wieso bin ich ein Sünder? Ich habe doch nichts Unrechtes getan, bin doch ein lieber, netter Kerl. Dann können Sie ihm genau dieses entgegnen. Allein die Tatsache, dass du nicht an Jesus glaubst, macht dich bereits zum Sünder. Zu einem Zielverfehler. Denn wir hatten ja gesagt, Sünde ist gleich Zielverfehlung. Und was ist denn das Ziel? Nun, nicht an Gottes Sohn zu glauben, ist bereits eine Zielverfehlung. Denn es ist der Wille Gottes, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, um somit gerettet zu werden. So sagt es 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Es ist der Wille Gottes, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, wer ist denn die Wahrheit, die Erkenntnis der Wahrheit? Jesus Christus, der es selber sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus selbst bezeugt es, ich bin die Wahrheit. Und es ist der Wille Gottes, dass alle Menschen in diese Erkenntnis geführt werden, zu seinem Sohn, zur Wahrheit, damit sie gerettet werden. Und wer dieses Heilsangebot ausschlägt, aus welchen Gründen auch immer, spielt gar keine Rolle. Wer nicht zum Kreuz kommt, wer nicht Ja sagt, der hat sein Ziel verfehlt, nämlich den Willen Gottes. Und um jetzt dieses Ziel wieder zu erreichen, um wieder Gemeinschaft mit Gott zu erlangen, bedarf es einer Erlösung, bedarf es einer Rettung. Und wie diese zu erlangen ist, haben wir bereits in Punkt 1 und Punkt 2 behandelt, nämlich durch Glaube und ein stellvertretendes Opfer. Die Rettung, das Heilsangebot Gottes, das Erlösungswerk Christi gilt also Sündern, gilt Zielverfehlern. Und jeder Mensch ohne Ausnahme ist ein solcher. Ob Israelit oder Heide, denken wir wieder an diese drei Kategorien der Menschheit. Ohne Jesus ist der Mensch hoffnungslos verloren, da getrennt von Gott. Auch das Leben Jakobs verdeutlicht uns dies. Auch Jakob war ein Sünder, der es vorzog, seinen eigenen Weg zu gehen, bis eben hin zu seiner Umkehr, zu seiner Hinwendung zu Gott. Und das, wie gesagt, trifft für alle Menschen zu, selbst für einen Abraham, auch für einen David, auch für einen Mose und so weiter und so fort. Wir können hier nennen, wen wir wollen. Und mit welcher Offenheit spricht die Bibel auch die Sünden dieser Glaubenshelden an. Und für mich im Übrigen ein ganz wichtiges Indiz für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Die Bibel, sie ist nämlich kein Heldenepos. Sie ist Wort Gottes. Und einerseits wird der Glaube und auch gewisse Heldentaten dieser Männer beschrieben, aber genauso schonungslos auch deren Versagen. In der Bibel, da wird nirgends ein Mensch verherrlicht. Die werden sehr schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Verherrlicht wird immer nur Gott. Und immer dann, wenn Menschen in der Bibel den Weg des Gehorsams und der Gottesfurcht gegangen sind, dann haben sie dadurch nicht sich selbst, sondern immer Gott gerühmt und ihn verherrlicht. Und dadurch wurden sie auch selbst reichlich gesegnet. Denken wir an Daniel, denken wir an Josef, auch als sie dann die Träume deuteten, haben sie gesagt, oh, seht her, was ich kann, ich habe jetzt den Traum gedeutet. Nein, sie haben auf Gott hingewiesen. Sie haben ihn verherrlicht, sie haben ihn gerühmt. Gott ist es, nicht ich, sondern Gott. In dem Moment aber, wo man nicht mehr Gott die Ehre gab, sondern nur noch sich selbst, trat genau das Gegenteil ein. Und das ist bis heute nicht anders. Und fragen auch wir uns, liebe Geschwister, in allem, was wir tun, aber in allem, was wir eben nicht tun, wem dienen wir damit und wer wird dadurch verherrlicht? Fassen wir das Thema unter Punkt 4 noch einmal zusammen. Rettung für glaubende Sünder durch ein stellvertretendes Opfer. A. Jeder Mensch ist ein Sünder, siehe Jakob, da getrennt von Gott. Der Mensch, er hat das Ziel verfehlt und folglich benötigt jeder Mensch eine Rettung. Und Sie finden keinen Menschen, auch nicht in der Bibel, der nicht eine Rettung nötig hätte. Die Bibel, sie sagt es ganz klar im Römerbrief, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und dieses alle ist wörtlich zu nehmen und nichts und niemand ist davon ausgenommen. Bis heute. B. Diese Rettung kann nur über ein stellvertretendes Opfer erreicht werden. Siehe Isaak. Sündenvergebung nur über das Blut, welches Jesus Christus für uns am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Keine Selbsterlösung und dergleichen, sondern nur über den einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Niemand anders als Gottes Sohn, Jesus Christus. Und C. Rettung erfolgt nicht durch Gesetzlichkeit und Werksgerechtigkeit, sondern nur aus Glauben. Siehe Abraham. Und schon das Alte Testament verdeutlicht, durch das Gesetz sind wir nicht imstande, Gott zu nahen. Nur die Gnade und Liebe Gottes, die uns durch seinen Sohn Jesus Christus erwiesen wurde und unser Glaube daran, erklärt uns vor Gott gerecht. Lesen Sie Römer Kapitel 5. Und zu guter Letzt, lassen Sie es mich noch einmal wiederholen, und das will ich uns allen schließlich auch mit auf den Weg geben. Fragen wir uns, verherrlichen wir Gott? Rühmen wir den Sohn? Sind wir Salz und Licht in dieser faden und dunklen Welt? Falls ja, dann bitte machen Sie weiter so. Und der Herr, er möge uns allen täglich neu die nötige Kraft und Freude dazu schenken. Falls aber nein, so lassen Sie uns doch heute damit beginnen, indem wir sagen, ja, ab heute will ich ganz und gar dir dienen, Herr Jesus. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht ich, sondern du. Abschließen möchte ich noch mit zwei Versen aus dem Römerbrief. Römer Kapitel 1, die Verse 16 und 17, die ich Ihnen dahingehend auch noch mal mit auf den Weg geben möchte. Römer 1, die Verse 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und bevor wir nun gleich auch auseinandergehen, möchte ich doch noch gemeinsam mit uns beten. Und es ist ja ein etwas persönlich gehaltenes Gebet, beziehungsweise es ist eigentlich darüber hinaus schon fast ein Glaubensbekenntnis. Und wer dies in seinem Herzen mitbeten möchte, der ist auch dazu aufgerufen, in dieses Gebet mit einzusteigen, auch als Bekenntnis zum Herrn. Und wer kann, der möge auch dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns den Heilsplan durch dein Wort aufgezeigt hast. Wir danken dir, dass du uns Sünder gerechtfertigt hast aus Gnade, durch den Glauben an deinen Sohn, dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen, dass du uns den Sohn gesandt hast, um unsere Schuld zu tragen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du dich erniedrigt hast bis in den Tod. Wir danken dir, dass du auferstanden bist von den Toten, um den Tod zu besiegen und unsere Schuld zu sühnen. Wir danken dir, Herr Jesus, für Golgatha und dein Erlösungswerk am Kreuz. Und wir bekennen, wir sind schuldig vor Gott und nicht würdig, dein Angesicht zu sehen. Aber du, Herr Jesus, hast dich freiwillig für uns als Opfer dahingegeben, ein für allemal, damit wir leben können, bist du in den Tod gegangen. Wir glauben an dich und bekennen, wir sind gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Herr Jesus, gib mir jeden Tag neu die nötige Kraft, Geduld und Freude, dir zu dienen und deinen Namen zu verherrlichen. In und mit allem, was ich tue, lasse, sage und denke. Gepriesen sei dein Name bis in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Thomas Lied mit dem Thema »Wie kann ich gerettet werden?« Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!